Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Ich darf euch alle ganz herzlich heute zu unserer Versammlung begrüßen, ganz besonders auch die Gäste, die in unserer Mitte sind. Seid herzlich willkommen. Dass wir uns heute hier versammeln, das liegt nicht nur daran, dass wir als Christen gerne Zeit miteinander verbringen, sondern das liegt eben auch hauptsächlich daran, dass Gott uns diese Zusage macht, dass er in unserer Mitte sein will, wenn wir uns hier versammeln. Und davon wollen wir auch heute im ersten Lied singen, wo es zum einen darum geht, dass Gott gegenwärtig ist, aber zum anderen bringen wir mit diesem Lied auch unsere Haltung zum Ausdruck, wie wir vor Gott treten. Das Lied 183, Gott ist gegenwärtig.
Herr Jesus, du hast es zugesagt in deinem Wort, dass wir damit rechnen dürfen, dass du unter uns sein willst durch deinen guten Geist. Schon bei einer ganz kleinen Gruppe von zwei oder drei Leuten willst du das so machen. Wir sind hier viel mehr. Wir danken dir dafür, dass das so sein darf, dass wir uns versammeln dürfen im Frieden, dass es nicht verboten ist, sich um deinen Namen zu versammeln, eine Bibel zu haben. Das ist woanders so, aber hier wollen wir dir dankbar sein, dass das sein darf und dass wir so wie im Lied gesungen, Blumen stille halten, sich nach der Sonne ausrichten, deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Das ist unser Wunsch, dass wir jetzt auf dich hören, auf dein gutes Wort. Wir wollen dich bitten von Christoph, der es uns reden wird, dass du ihm Freiheit schenkst. Ein frohes Herz, dass du alles das, was er uns sagen möchtest, ihm ins Herz geben kannst. dass wir das hören und dass wir es auch nicht nur hören, davongehen, sondern Täter des Wortes sein möchten. Dazu segne uns jetzt hier in diesem Zusammensein. Auch die Kinder hier im Haus, die betreut werden, segne sie alle. Und auch die, die nicht da sein können. Amen.
Amen.
Wir als Jugend wollen euch noch einladen, noch mit uns ein Lied zu singen, das Lied 662, in dem es darum geht, dass wir Gott Danke sagen können. Und ich denke, die Sachen nehmen wir im Alltag oft als selbstverständlich oder vergessen das einfach, Gott dafür Danke zu sagen. Und dann können wir jetzt das Lied ganz bewusst Gott zur Ehre singen. Das Lied 662.
Von mir ein Willkommen und einen guten Morgen an alle und natürlich herzliche Grüße aus Limbach-Oberfrohnau. Ich habe jetzt mal recherchiert, wann ich das letzte Mal da war, muss ich sagen, es muss schon ein paar Jahre her sein und ich muss ja jetzt sagen, als vierfacher Opa, die Zeit vergeht viel schneller. Und ich freue mich aber, dass ich wieder mal hier sein kann, zumal wir ja seit einem halben Jahr durch Familienbande ein Stück verbunden sind. Unsere jüngste Tochter gehört ja jetzt zu eurer Gemeinde. Schön, dass ich wieder mal hier sein darf. Vielleicht ein paar kurze Sätze, was so in Limbach uns bewegt, was aktuell ist. Ich bin da schon mal gefragt worden. Ich möchte einfach ein paar kurze Dinge sagen. Wir leben ja ganz in der Nähe, obwohl trotz dieser vielen Möglichkeiten wir uns doch relativ selten sehen. Und da möchte ich erst mal sagen, wir haben ja seit einem Jahr zusammen mit den Baptistengeschwistern einen Pastor, einen Vollzeitmitarbeiter angestellt, eine Drittelstelle. Die meisten jungen Leute haben ein Stück darauf gedrängt, wir brauchen professionelle Verstärkung. Wenn man als Gemeinde nicht nur sich sonntags mal treffen will, da gab es also, wir haben eine missionarische Kinderarbeit, die so dahin tümpelte und die an die Grenzen ging für die Mitarbeiter. Und ich muss also auch sagen, wir haben auch lange als Gemeinde darum gerungen, ob das was bringt, eine Drittelstelle mit einer anderen Gemeinde zusammen. Ich muss aber nach einem Jahr sagen, also da ist jeder Euro gut investiert. Kostet immerhin 1.400 Euro für uns die Drittelstelle mit allen Dingen. Aber ich denke, was da in den letzten Jahren bewegt worden ist, das ist Grund zur Dankbarkeit, was wir erleben durften. Die Baptisten haben immer eine Taufe angesetzt, zum Beispiel, ohne dass sie jetzt einen Bewerber hatten, schon im Jahr mit eingeplant, haben gesagt, wir beten um 10 Leute. Es sind letztendlich 6 geworden und 5 davon waren von der Brüdergemeinde. Ich denke, das ist so ein Grund, dankbar zu sein, und da sind wir bei diesem zweiten, was ich ja sagen wollte. Ihr wisst ja, dass wir irgendwo ein Grundstück haben und mit dem Gedanken spielen, mal irgendwo zu bauen. Und dadurch ist irgendwo eine ganz neue Dynamik reingekommen. Wir haben gesagt, wir brauchen räumliche Veränderungen. Da ist noch nichts beschlossen, noch nichts festgelegt. Aber wir haben gesagt, wir müssen mal ernsthaft darüber nachdenken und das eigentlich in naher Zukunft angehen, obwohl wir noch nicht so richtig wissen, wie es geht. Da steht auf der anderen Seite natürlich auch diese Sache, wir haben ja eine Drittelstelle zusammen mit den Baptistengeschwistern, die sind eigentlich auf uns zugekommen und da gibt es so Gedanken im Hinterkopf, ob wir uns nicht mit denen zusammentun könnten, vielleicht einen gemeinsamen Bau machen. Soweit ist es noch nicht, wir haben am Freitag darüber gesprochen, als Leitungen beider Gemeinden und haben gesagt, wir sind an der Basis noch ein ganzes Stück entfernt davon. Wir wollen aber einfach so die Zusammenarbeit forcieren, viele Dinge, auch missionarische Einsätze gemeinsam machen und denken, dass das einfach so dieser nächste Schritt ist. Aber wir wollen als Brüdergemeinde wohl doch schon ernsthaft überlegen, was zu bauen, was man später vielleicht mal anbauen kann, so in der Baukastenbauweise oder sowas. Ist irgendwo angedacht, wir haben da schon auch gehört, dass das Gemeinden so gemacht haben, wollen wir einfach auch im Gebet Gott hinlegen, dass er uns nächste Schritte führt. Man kann ja ein Schiff nur lenken, wenn es fährt. Ich denke, da kann man mit Gott eine Menge Dinge erleben. Mein Thema heute ist etwas, was mich mein ganzes Glaubensleben eigentlich so ein Stück begleitet. Wir hatten zuletzt in den Hauskreisen so eine Ausarbeitung von Markus Scheller, Christ und Gesellschaft. Wie soll ich mich in der Gesellschaft bewegen? Das war mir vielleicht sogar ein bisschen theoretisch und ich bin auf bekannte Begebenheiten aus dem Alten Testament gekommen, die uns das ganz deutlich vor Augen halten. Die Geschichten kannte ich schon lange, aber das ist mir, als wir so uns unterhalten haben, auch im Hauskreis, so ganz deutlich aufgegangen, dass uns Daniel da ein Vorbild ist. Ich möchte gar nicht so sehr auf dieses spektakulären Ereignisse wie im Feuerofen oder in der Löwengrube eingehen, sondern so zwischen den Zeilen mal auch die Motivation sehen, wie Daniel gelebt hat. Ich möchte dieses Thema vielleicht noch mal ganz praktisch aus unserer Zeit ein bisschen illustrieren. Ich habe drei Beispiele, möchte ich so vor Augen halten, ohne Wertung, einfach uns mal so sagen, vielleicht darf man dieses Thema auch unterschreiben, der Christ im Spannungsfeld zwischen Weltsucht und Weltflucht. Klingt fromm, man müsste ja überlegen, was überhaupt Welt ist. Wie bewegen wir uns in dieser Zeit? Ich kann mich noch an meine Jugendzeit erinnern, so in den 60er Jahren, als in der DDR das Fernsehen aufkam, war es ja verpönt, als Christen Fernseher zu haben. Und da kenne ich einen Bruder, der hatte sich doch so ein Gerät gekauft, das Päckchen aufgemacht. Und da lag oben ein Zettel drauf, ein Werbespruch: Fernsehen bringt Ihnen die Welt ins Haus. Da hat er das Päckchen wieder zusammengebaut und wieder zurückgegeben. Die Welt ins Haus. Ich denke, heute lachen wir darüber, wenn ich daran denke, an Fernsehen, wie das alles miteinander, Fernsehen, Computer, Internet, wie viele Stunden heute manche Leute davor sitzen. Eine zweite Sache, ich kann mich auch hier an Zeiten damals in unserer Gemeinde in Penisch, wo ich ja herstamme, erinnern. Motorradrennen in Hohenstein-Ernstthal, eines der Höhepunkte in den Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, einer der wenigen Höhepunkte, die es in der DDR gab. Und da gab es Leute, die sich natürlich für Motorsport interessierten. Und da stand die Frage, darf man sonntags in der Gemeinde fehlen, um zum Motorradrennen zu fahren? Und da gab es diese Diskussion, ich habe das noch ein Stück in Erinnerung. Einer, der hat sich das nicht getraut. Der hat einfach nur sonnabends das Training angeschaut, um sonntags die Gemeinde nicht zu verpassen. Ein anderer Bruder, der hat sich einfach die Freiheit genommen, da mal zu fehlen. Auch eine Sache, über die man heute nicht mehr diskutiert, wie viele Höhepunkte es gibt, wie oft Menschen auch aus verschiedenen Gründen in der Gemeinde fehlen. Was ist nun richtig? Was ist das Maß? Eine dritte Sache, ich kann mich auch hier noch an meine Jugendzeit erinnern. Da hat man mir vorgeschlagen, den Lehrerberuf zu lernen. Da gab es damals ein Stück Lehrermangel und eine Möglichkeit, Mathematik- und Physiklehrer zu werden. Das war irgendwo ein Stück meine Stärke. Ob ich es hätte werden können, weiß ich nicht. Aber mein Vater hat als erstes gesagt, also lern was Vernünftiges, da kriegst du bloß Ärger. Sagen wir so, ich traue dem heute nicht nach und ich bin sehr, sehr dankbar, dass das, was ich geworden bin, letztendlich mich durchgetragen hat. Ich habe mittlerweile 44 Jahre im Beruf hinter mir und darf dankbar sein, dass Gott mir immer die Kraft dazu geschenkt hat. Eine andere Sache muss ich erzählen. Ich habe zuletzt zu einem Klassentreffen meine ehemalige Klassenkameradin wieder getroffen. Die hatte so in dieser Richtung ein besonders strenges Elternhaus. Also halte ich fern von der bösen Welt und da war alles verboten. Und die hat gesagt, als ich dann 18 war, da habe ich alles ausprobiert, was verboten war. Das hat sie total weggebracht von Gott. Sie ist heute in meinem Alter, sie ist zurückgefunden durch den frühen Tod ihres Mannes, auch wegen der Gebete ihrer Eltern sicherlich. Aber ich denke, dass das eine ganz deutliche Frage ist, wie wollen wir unsere Kinder, unsere Enkel zu Gott führen? Den Eindruck zu verleihen, alles was Spaß macht, ist Sünde, das kann sehr, sehr gefährlich sein. Aber es gibt aber auch auf der anderen Seite so Leute, die sich da keine Grenzen setzen, die ihr Leben voller Hobbys hatten. Und da kann ich schon aus der Erfahrung sagen, da setzen oftmals die Kinder noch eins drauf. Ich denke, ein gutes Maß ist einfach auch mal um Gottes Willen zu verzichten, mal Grenzen zu haben und hineinzusetzen in unsere Kinder, dass wir das Schöne genießen können, aber Gott auch das Wirkliche will, dass wir es nicht vergessen. Aber kommen wir einfach zu Daniel, und ich möchte zunächst einsteigen und da sagen, ein junger Mann, oder diesen ersten Abschnitt überschreiben, ein junger Mann macht Karriere. Steht in 1. Daniel 3, 1, Vers 3 bis 5, möchte ich lesen. Und der König befahl den Aschbanas, den Obersten seines Hofbeamten, er solle einige von den Söhnen Israels bringen, und zwar von königlichem Geschlecht, von den vornehmen Männern, an denen keinerlei Makel sei, von schönem Aussehen und verständig in aller Weisheit, gebildet und von guter Auffassungsgabe, lasst es den König zu dienen. Und man solle sie Schrift und Sprache der Chaldäer lehren. Und der König bestimmte ihre tägliche Versorgung von der Tafelkost des Königs und von dem Wein, den er trank, und dass man sie 3 Jahre lang erziehen sollte. Und nach dem Ablauf sollten sie in den Dienst des Königs treten. Ein junger Mann macht Karriere. Ich denke, man muss das so sehen, wenn man diesen Abschnitt liest. Das klingt so nach Gefangenschaft, wenn man von Anfang an liest. Aber ich denke, dieser junge Mann, Daniel und seine Freunde, die dann hier namentlich aufgenannt werden, die bekommen eine unwahrscheinliche berufliche Chance, von diesem kleinen Israel raus in die Weltmacht Babylon eine Ausbildung zu machen, um in höchste königliche Dienste zu treten. Nicht ganz freiwillig, aber einfach, der bekommt diese Chance. Es werden sicherlich jetzt weniger unter uns sein, die jung und makellos und schön sind, die begabt und diese Auffassungsgabe haben. Es steht ja schon im Korintherbrief, es sind nicht viele Edle unter euch. Aber ich denke, in diese Richtung, dass uns schon zu sagen, dass ich mir wünschen würde, dass Christen auch in unserer Zeit so diese Aussage für sich in Anspruch nehmen, nutze deine berufliche Chance. Deine Möglichkeiten. Ich rede nicht von dem, dass man unbedingt etwas werden muss, was man vielleicht nicht kann, aber jeder hat Begabung, nehme diese Sache ernst. Und ich möchte Mut machen, dort einfach seine Chance zu nutzen. Ich denke, wenn man sich heute umschaut, dann habe ich manchmal so den Eindruck, die Menschen, die suchen nach Dingen, die Spaß machen, die muss es Spaß machen, die Arbeit. Natürlich muss ich es können, aber ich denke, man sollte einfach auch diese Chance ganz einfach nutzen. Wir haben ja so eine Mentalität, dass das irgendwo Spaß machen muss. Und das ist für meine Begriffe auch ein Stück Krankheit unserer Gesellschaft. Wir haben auf der einen Seite 3 Millionen Arbeitslose und noch eine Dunkelziffer dazu von Leuten, die gar keine Arbeit haben. Auf der anderen Seite Arbeitskräftemangel, Fachkräftemangel. Ich staune manchmal, dass Leute in irgendwelche Flausen da im Kopf haben und Dinge studieren und dann gar nicht so richtig wissen, was sie damit anfangen können. Wir sollten als Christen schon unseren Platz ausfüllen. Wir werden später noch ein Stück darauf einkommen, darauf kommen, welcher Segen es war, dass Daniel diese Karriere gemacht hat. Er lebte im fremden Land unter fremden Göttern. Und er hat dort ist dort aufgestiegen bis in höchste Ebenen und wir sind heute, ich denke, man kann das irgendwo vergleichen, wir haben hier keine bleibende Stadt. Wir leben im fremden Land unter fremden Göttern, auch wenn vieles einen frommen Schein hat vielleicht noch. Und da bin ich dankbar dafür. Aber ich denke, dass sich das schon auch deutlich unterscheidet, dass Menschen eigentlich ganz andere Ziele haben. Wir sind hier, haben hier keine bleibende Stadt. Trotzdem sollten wir unseren Platz hier ausfüllen. Das ist einfach diese Ansage, dass, die mir hier entgegenspringt. Die Heilsgeschichte geht sozusagen weiter im Alten Bund. Nachdem Jerusalem zerstört ist, die Leute weggeführt waren, das eigentlich zu Ende schien, konnte Gott weiter reden. Und was dort geschehen ist, ist eigentlich wunderbar, auch zur Ehre Gottes. Kommen wir einfach weiter zu diesem zweiten Punkt, der mir an dieser Stelle wichtig ist. Da lese ich nur diese Verse 8 und 9, die hier stehen. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und mit dem Wein, den er trank, unrein zu machen. Und er bat sich von den Obersten der Hofbeamten, dass er sich nicht unrein machen müsse. Und Gott gab Daniel Gnade und Erbarmen vor dem Obersten der Hofbeamten. Sie hat dieses Wort und ich möchte diesen Abschnitt einfach unterschreiben, seine Grundsatzentscheidung, seine Herzensentscheidung. Ich denke, das ist dann dieser nächste Punkt, der mir hier doch ins Auge springt. Und was mir Sorge macht, es steht ja keine Zahl, wie viele von den Weggeführten dort ausgebildet wurden, aber nur 4 wussten, was verunreinigt, haben dort klare Grenzen gesetzt. Es geht ja nicht darum, dass die Vegetarier werden oder Anti-Alkoholiker, aber diese Sitten, diese Bräuche, vielleicht gab es dort am Hof auch übermäßigen Alkoholgenuss. Kann ich mir vorstellen. Aber auch diese Trinksprüche, die da mit verbunden waren, diese Tatsache, einfach dort ein klares Wort zu sprechen, sich nicht zu verunreinigen. Ich denke, wer das so auch mal ganz klar an den Anfang stellt, der wird merken, da komme ich gar nicht so ins Schlingern. Ich werde, wenn ich diese klaren Ansagen nicht mache, immer wieder so hin und her gerissen und das mal versuchen. Und da werde ich ein Leben lang von Kompromissen leben und mit einem schlechten Gewissen. Klare Ansage. Und das wird, so denke ich, auch akzeptiert. Ich denke, das sind Dinge, die auch von Ungläubigen, die die Motivation vielleicht nicht verstehen, aber die werden sagen, da steht was dahinter. Der ist ein klares Wort. Und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn die Leute sagen, also die Christen sind ja genau nicht anders wie wir. Machen alles mit, nur unter Karrierewillen. Darf ich es runterbrechen? Auf unsere Zeit Grundsatzentscheidungen. Ich möchte das an diesem einen Punkt nicht unbedingt festmachen, aber ich denke, das ist so eine Sache zum Beispiel bei der Partnerwahl. Diese Sache, ich will auch nicht sagen, dass jemand, der sich mit einem Ungläubigen einlässt, sich damit verunreinigt, aber das sind Grundsatzentscheidungen, die einfach gut sind. Und man kommt in ein Leben voller Kompromisse, wenn man das am Anfang nicht beachtet. Und ich kenne das von meinen Töchtern. 2 haben also ganz klar ihre Kontakte zu gläubigen Leuten gesucht. und haben auch einen gläubigen Partner gefunden und sind damit gut gefahren, ein Leben gemeinsam mit Gott zu gehen. Die älteste Tochter, die hat das nicht so ernst genommen. Er hat sich zwar auch irgendwo bekehrt, aber irgendwie lebt sie in einem Leben voller Kompromisse. Er hält sie zunehmend ab. Und er nimmt das nicht so ernst. Ich denke, das sind Dinge, die ich ganz klar sagen muss. Man kann das an verschiedenen Stellen an diesem Punkt festmachen. Es ist gut, an manchen Stellen ganz konsequent zu sein. Und wer natürlich sich ganz weit vorwagt, auf höhere Ebene, in Führungspositionen, der wird natürlich noch mehr beobachtet. Das sind weitreichende Entscheidungen zu treffen. Und der übernimmt ein Stück Verantwortung. Ich denke aber, eine gewisse Zielstrebigkeit ist eine gute Sache und einfach auch eine geistliche Tugend, die für uns ganz wichtig ist. Dass wir ganz klar an dieser Stelle uns positionieren und uns wirklich bewusst sind, wo wir uns verunreinigen. Wir stehen, wie gesagt, in diesem Punkt, denke ich, dass wir da ständig angefochten sind und wir Leute um uns erleben, die meinen, nimm's doch nicht so genau, ist doch gar nicht so schlimm. Aber ich denke, wir sollten uns wirklich mal hinterfragen, wo das so steht. Eine dritte Sache möchte ich uns hineinlesen, Daniel 2, die Verse 13 bis 19 würde ich lesen. Wir kommen ja an diesen Punkt, dass der König einen Traum hatte und alle seine Weisen und Wahrsager diesen Traum deuten sollten, obwohl sie ihn nicht kannten. Und es war, wenn man diese Sache mal betrachtet, so, dass dort eine Situation entstanden war, dass ein gewaltiges Massaker bevorstand. Es ging ja nicht nur darum, dass die vier Freunde ihr Leben retten sollten, sondern es waren ja unzählige, auch Gelehrte in Babylon damit betroffen. Die sollten umgebracht werden. Und ich lese einfach an dieser Stelle mal hinein. Und es erging der Befehl, die Weisen sollten getötet werden. Und man suchte auch Daniel und seine Gefährten, um sie zu töten. Da machte Daniel dem Arioch, dem obersten Leibwächter des Königs, der ausgezogen war, die Weisen von Babel zu töten, einen klugen und verständlichen Einwand. Indem er dem Arioch, dem Bevollmächtigten des Königs, antwortete und sagte, warte, um der strenge Befehl vom König antwortete und sagte, warum der strenge Befehl des Königs? Da teilte Arioch dem Daniel die Sache mit. Und Daniel ging hinein und er bat sich vom König, dass er ihm eine Frist gewähre, dem König die Deutung kundzutun. Darauf ging Daniel in sein Haus und er teilte seinen Gefährten Hanania, Michael und Asaja die Sache mit, damit sie den Gott des Himmels um Erbarmen bitten sollten, wegen dieses Geheimnisses, damit Daniel und seine Gefährten nicht mit den übrigen Weisen von Babel umkämen. Vielleicht wissen Sie, Herr, dieses Wort, und ich würde es einfach überschreiben, dieses gemeinsame Gebet kann Katastrophen verhindern. Oder ich denke auch, diese Tatsache, dieser gläubige Mann in höchster Position kann Dinge bewegen. Das kann man hineinsetzen bis in unsere Zeit. Wie viele Leute dürfen sich freuen, dass es auch in gewissen Stellen, Institutionen gläubige Leute gibt, die Türen öffnen. Aber auch diese Tatsache, dass Menschen beten, das kann wirklich große Dinge bewirken. Das kann Wegweisung sein. Dieses gemeinsame Gebet ist unwahrscheinlich wichtig. Ich habe ja immer diesen Daniel bewundert, der war relativ allein in diesem Land und unter fremden Göttern. Er hatte wenigstens noch 4 Freunde, eine kleine Gemeinde, die zusammen gebetet hat. Und das kann, sage mal, die Welt verändern, Dinge bewegen. Das kann Wegweisung geben. Ich denke, wir sind ja hier an einem Punkt, wenn ich manchmal so auch unsere Gebetsgemeinschaften sehe, ein paar wenige halten das eigentlich für nötig. Ist gar nicht so wichtig, Gebet, ich bete ja zu Hause. Will ich nicht abstreiten, ist auch eine ganz wichtige Sache. Aber ich denke, man kann sagen, dass das schon auch ein Spiegelbild des Gebetslebens der Gemeinde ist. Wie viele sich da treffen, wie ernst man das nimmt. Zusammen beten, gemeinsam sich motivieren. Ich denke auch an diese Sache, wo 2 sich eins werden und was sie bitten werden, der wird es ihnen geben. Das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Ich habe vorige Woche bei uns in der Gemeinde über Gethsemane gepredigt. Und mir ist das so wichtig geworden, was wird das für Jesus bedeutet haben, als er in Gethsemane war, als er gezittert hat, als er Blut und Wasser geschwitzt hat und dann zu seinen Freunden gekommen ist und die haben geschlafen. Die haben das gar nicht ernst genommen. Ist so eine kleine Sache, die mir immer wieder wichtig ist. Und ich denke, dieses gemeinsame Gebet, sich zu treffen, gemeinsam zu beten, auszutauschen, was die Welt bewegt, was in unserem Land so vor sich geht, was wir verändern wollen, das ist dieser erste Schritt, den wir tun können. Gemeinsam beten. Ich denke, das brauche ich gar nicht weiter auszumalen, diese Situation, die uns hier entgegenspringt, weil dieser Daniel bis in höchste Ebenen aufgestiegen ist, ist dort in diesem Weltreich eine Katastrophe verhindert worden. Hat dort dieser boshafte Plan eines Mannes in einer Diktatur ist verhindert worden. Er hat ihnen die Augen geöffnet und er konnte das so einfach verhindern. Ich denke, da möchte ich Mut machen, dass es schön wäre, wenn zumindest auf kommunaler Ebene auch Leute sind, an den Gemeinden, Gläubige, die sich bereit finden, dort Verantwortung zu übernehmen, dort Einblick zu haben, dass wir gemeinsam beten können. Eine weitere Sache ist mir wichtig und das steht in Daniel Kapitel 3, Vers 14 bis 18 und das würde ich einfach überschreiben, nicht Karriere um jeden Preis. Ich denke, das ist uns ganz klar, dass uns hier diese Sache gesagt wird in Kapitel 3, Vers 14 lesen wir, Nebukadnezar fing an und sagte zu ihnen, ist es Absicht, Schadrach, Meschach und Abednego, dass ihr meinen Göttern nicht dient und euch vor dem goldenen Bild, das ich aufgestellt habe, nicht niederwerft? Nun, wenn ihr bereit seid, zur Zeit, da ihr den Klang des Horns, der Rohrpfeife, der Zither, der Harfe, der Laute, und des Dudelsacks und aller Arten von Musik hören werdet, hinzufallen und euch vor dem Bild niederzuwerfen, das ich gemacht habe, so ist es gut. Wenn ihr euch aber nicht niederwerft, dann werdet ihr sofort in den brennenden Feuerofen geworfen. Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten kann? Schadrach, Meschach und Abednego antworteten und sagten zum König: Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir ein Wort darauf zu erwidern, ob unser Gott, dem wir dienen, uns retten kann, sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, König, wird er uns erretten oder nicht. So sei es dir jedenfalls kund, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und uns vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, nicht niederwerfen werden. Bis hierher dieses Wort, diese ganz klare Konfrontation, diese volle Breitseite, die hier an dieser Stelle ihren Vorgesetzten entgegenbringen. Ich denke, es gibt einfach Punkte, Dinge, wo wir sagen müssen, dort können wir nicht mitmachen. Dort ist Schluss. Man muss ja sagen, dass ja hier etwas geschieht, dass der König normalerweise gar nicht so gegen diesen Gott war und dass sie nicht um des Glaubens willen direkt angefeindet wurden, sondern dass es da Neider gab. Dass es da Leute gab, die diesen Männern ein Bein stellen wollten, beim König anschwärzen, weil sie so treu auch gedient haben, weil sie so weit gekommen waren. Ich denke, dass das so diese Sache ist, dass wir an manchen Stellen dann irgendwo auch auf die Probe gestellt werden. Es gibt ja, ich weiß von jemandem, der, also das war nicht so schlimm wie hier, und keine Lebensgefahr, die da bestand, aber es hätte demjenigen schon den Arbeitsplatz kosten können, wenn der Chef eine Lüge verlangt. Und dann muss die Frau sagen, also eine Lüge mache ich nicht. Das sollst du von vornherein wissen. Also wenn das diese Frage so direkt steht, dann gebe ich auch eine ehrliche Antwort. Und sie hat dann natürlich gebetet und diese Frage ist nicht gekommen. Kann Gott verhindern. Aber ich denke, es ist schon wichtig, dass wir das so uns deutlich machen. Was wird da alles so gemauselt? Und wenn ich an unsere fromme Welt denke, Daniel musste keinen Wahlkampf machen und möglichst vielen Leuten zum Munde reden, damit er gewählt wird. Aber wie da oftmals verwässert wird. Ich denke schon, dass es nicht darum geht, möglichst viele zu überzeugen, sondern klar Gott zu dienen. Lassen wir das, auch das würde ich gerne, dass wir das immer wieder in unserem Leben bedenken, eine ganz markante Sache, die uns hier vor Augen steht. Ich möchte, habe noch drei Punkte, ich denke, die wollen wir uns auch noch deutlich vor Augen halten, steht in Daniel 6, die Verse 1 bis 5. Und Darius der Meder übernahm die Königsherrschaft, als er 62 Jahre alt war. Es gefiel Darius über das Königreich, 120 Satrapen einzusetzen, die dem ganzen Königreich, dem ganzen sein sollten, und über sie drei Minister zu setzen, von denen einer Daniel war, denen jene Satrapen Rechenschaft geben sollten, damit der König keinen Schaden erlitte. Da übertraf Daniel die Minister und die Satrapen, weil ein außergewöhnlicher Geist mit ihm war und der König beabsichtigte, ihn über das ganze Königreich einzusetzen. Da suchten die Minister und die Satrapen einen Anklagegrund gegen Daniel in Bezug auf seine Amtsgeschäfte zu finden. Aber sie konnten keinerlei Anklagegrund und nichts Schlechtes finden, weil er treu war und keinerlei Nachlässigkeit oder Schlechtes bei ihm zu finden war. Karriere durch ehrliche Arbeit. Ich denke, das ist einfach eine Sache, die wir uns verdeutlichen sollten. Wir sollten, wenn wir Dinge übernehmen, einfach auch Menschen sein, auf die man sich verlassen kann. Wenn ich da auf meine Zeit zurückschaue, es ist durchaus auch so mancher Ausschuss mal passiert. Nicht immer ist das alles so glücklich gelaufen. Ich denke aber, dass wir dort durchaus einfach uns bemühen sollten, wirklich gut zu sein und unseren Unternehmen keinen Schaden zuzufügen. Ich hatte es mir gerade am Freitag ein Gewinde misslungen. Und wenn man das Ausschuss schreibt, da ist schon ein Schaden an einem ziemlich fertigen Gehäuse schon. Es ist zu reparieren. Ich werde das am Montag ausbessern. Aber ich denke, das ist schon, wir sollten das mit gutem Gewissen tun. Und natürlich, wir haben ja hier einen Mann, Daniel, in höchste Regierungsebene. Und wenn wir das heute so beobachten, wie man dort Leuten auf die Finger schaut, die da stehen und wie viel Korruption es da gibt und viele Dinge, die da nicht so recht sind. Manchmal sagt man sogar, die Ehrlichen sind die Dummen. An dieser Stelle wird aber Ehrlichkeit belohnt, Karriere durch gute Arbeit, durch Verlässlichkeit. Ich denke, auch das brauche ich gar nicht so weiter auszumalen. Wir sollten als Christen Leute sein, die das beherzigen, die da keine Nachlässigkeiten zulassen. Ich denke, dass es eine gute Sache ist, dass Christen wirklich dort auch ihren Platz finden und nicht zu dieser Abzocker-Mentalität unserer Zeit manchmal so unterliegen, wo man so ein bisschen sagt, da hat auch das Geld stimmt. Karriere durch ehrliche Arbeit. Ich möchte an einen nächsten Punkt lesen, das steht in Daniel 6, Vers 11a. Und als Daniel erfuhr, dass das Schriftgericht ausgefertigt war, ging er in sein Haus. Er hatte aber in seinem Obergemach ein offenes Fenster nach Jerusalem hin. Das offene Fenster nach Jerusalem. Was wollte dieser Regierungsbeamte, der schon drei Dynastien überlebt hat, in höchsten Positionen in Babel war, in diesem zerstörten Jerusalem. Es war aber für sein Verständnis die Stadt der Verheißung. Dort, wo Gott wohnt, wo sein Sehnen hinging. Ich denke, an dieser Stelle können wir das wunderbar vergleichen mit unserem Leben, mit unserer Zeit. Haben wir in unserem Leben das offene Fenster zum himmlischen Jerusalem, zu Gott hin? Sind wir uns bewusst, dass wir hier keine bleibende Stadt haben? Dass wir hier nicht heimisch sind? Dass wir in einer Welt leben, die ohne Gott ist? Es ist ja irgendwo in unserer Zeit so ein bisschen die Gefahr, dort, wo es den Menschen gut geht, da möchte man noch ein bisschen bleiben. Da hängen wir fest. Haben wir aber wirklich unser Leben eingerichtet mit diesem Blick hin nach Jerusalem, nach Gott, nach der ewigen Heimat? Ich denke, das ist eine ganz wichtige Sache im Leben Daniels. Eine weitere Sache möchte ich nehmen, die steht in diesem zweiten Teil, in Vers 11. Und dreimal am Tag kniete er auf seinen Knien nieder, betete und pries seinen Gott, wie er es auch vorher getan hatte. Diese eingeplante Zeit für Gott. Wie sieht das in unserem Leben aus? Was haben wir für Gott eingeplant? Ich denke, für viele Menschen unserer Zeit ist der Tagesablauf sehr, sehr voll. Wir haben uns gerade am Freitag mal so ein bisschen auch unterhalten, wie es uns geht als Gemeindeleitung, als Verantwortliche. Und da hört man von den jungen Leuten, die stehen zwischen Familie und Beruf, ganz schön im Stress. Einer, der gerade seit 2-3 Jahren Lehrer ist, er muss jeden Tag vorbereiten, der hat Stress und dann die Kinder zu Hause. Oder ein anderer, von dem der Firma erwartet, dass er auch noch Kunden in Thailand betreut und der dann ab und zu mal dorthin fliegen muss. Da ist man schon eingespannt und da kommen noch auch so manche Hobbys dazu, so manche Dinge, die Spaß machen, die ich natürlich auch nicht ganz versäumen soll und darf und möchte. Wie viel Zeit bleibt da übrig für Gott? Ich möchte wirklich auch ein bisschen sagen, natürlich diese private Gebetszeit, aber auch diese Zeit des gemeinsamen Gebets, der Gemeinschaft. Also ich denke manchmal, dass das oft das Erste ist, was man streicht. Wir haben einen Bruder, der sehr, sehr eingespannt ist durch die Verantwortung in seinem Betrieb, der auch gesundheitliche Probleme hat. Aber ich bin dann irgendwo schockiert, wenn man als Erstes dann bei der Gemeinschaft kürzt. Ich denke, das ist ja auch ein Stück Stärkung, dass diese eingeplante Zeit für Gott. Auch das will ich jetzt hier vorne nicht noch weiter ausmalen. Und ich will auch keine Grenze ziehen und ich bin auch keiner, der irgendwo eine Strichliste führt, wie oft man da ist und so weiter. Aber ich denke schon, dass man das so ganz persönlich für sich mal hinterfragen soll. Wie viel Zeit habe ich für Gott eingeplant? Ach, das möchte ich einfach so mitgeben. Und einen letzten Punkt, der uns hier in Kapitel 26 bis 29 möchte ich noch lesen. Da wird uns ja hier diese Frage berichtet, diese Folge dieses Gebets vor offenen Fenster. Ein Mann, der sich auch hätte verstecken können. Mal 30 Tage, ich denke, die meisten kennen diese Geschichte, 30 Tage war Beten verboten. Heimlich im Schlafzimmer. Ich habe mich immer gefragt, warum hat der das so drauf ankommen lassen? War das wirklich nötig, so diese Konfrontation anzugehen? Ich denke, wir hätten heute Kompromisse gefunden. Ich denke aber, ich möchte diesen letzten Satz, nur wer seinen Glauben zeigt, der kann irgendwo, das wird gesehen. Es wäre wahrscheinlich eine Geschichte rausgekommen, die ich hätte nicht gelohnt aufzuschreiben. Sind wir solche Menschen, wo es sich nicht lohnt, unser Christsein einfach so zu leben, dass es keiner sieht? Und was kommt da raus? Und das möchte ich einfach, damit möchte ich eigentlich schließen. Danach schrieb der König Darius an alle Völker, Nationen und Sprachen, die auf der ganzen Erde wohnen: Euer Friede sei groß. Von mir geht der Befehl, dass man in der ganzen Herrschaft meines Königreichs vor dem Gott Daniel zittere und sich fürchte, denn er ist der lebendige Gott und bleibt in Ewigkeit. Und sein Königreich wird nicht zerstört werden und seine Herrschaft währt bis ans Ende. Er, der rettet und befreit und Zeichen und Wunder im Himmel und auf der Erde tut, Er hat Daniel aus der Gewalt der Löwen gerettet. Und dieser Daniel stand in großem Ansehen unter der Regierung des Darius und unter der Regierung des Kyros des Persers. Nur wer seinen Glauben zeigt, der kann auch Zeugnis sein. Aus dem Mund eines heidnischen Königs ein Wort, ein Lob Gottes. Es hat nicht lange angehalten. Es haben sich wahrscheinlich nicht viele Leute diesem Gott zugewendet. Aber ich denke, es ist schon unser Anliegen, die Ehre Gottes groß zu machen durch unser Leben. Wollen wir uns einfach Daniel ein Stück zum Vorbild nehmen? Ich möchte, dass wir das wirklich von dieser Seite her mal sehen. Und ich denke, das wäre schön, wenn wir so in unseren Glauben ein Stück bezeugen. Amen.
Gott ist gegenwärtig, so haben wir die Stunde begonnen mit dem Lied und haben wir auch gemerkt, dass es in unserem Leben auch so ist. Und zu dem Lied gibt es noch zwei weitere Strophen, und zwar stehen die im Roten Liederbuch unter der Nummer 603, singen wir noch die Strophe 3 und 4.
Herr Jesus, lieber Herr, wir möchten dir danken für das Vorbild dieses Daniel, der in dieser Stunde so vor unseren Augen gestanden hat. Er war als ganz junger Mann schön treu und hatte nur ein Ziel, dir mehr gehorsam zu sein als den Menschen, ohne Rücksicht darauf zu nehmen, welche Auswirkungen das in seinem Leben hatte. Und er hat an dieser Treue und in dieser Treue festgehalten bis ins hohe Alter. Wir haben einige Stationen aus seinem Leben bedacht. Und wir durften immer wieder sehen, wie du zu denen treu warst, die zu dir treu gewesen sind. Du hast ihn nie enttäuscht. Danke für solche Beispiele in deinem Wort. Wir möchten dich bitten, dass du dieses Wort mit uns gehen lässt, dass wir es überlegen, dass wir von Daniel lernen und selber Mut fassen, dir genauso treu zu sein. In einer Zeit, die, wie wir gehört haben, nicht viel besser ist als die Zeit damals. Schenk, lieber Herr, dass wir dir treu bleiben, dass wir das tun, was du willst, dass wir gehorsam sind deinem ewigen, unvergänglichen Wort. Danke noch einmal für dieses Zusammensein jetzt. Amen. Amen.
Zum Abschluss darf ich euch noch einladen, zuerst in den kleinen Saal. Dort sind wieder die Strickereien von dem Nadelclub ausgestellt. Da könnt ihr gerne mal anschauen. Danach werden die wie immer nach Rumänien geschickt, wo gerade bei der Witterung sicherlich einige sehnsüchtig darauf warten. Dann darf ich euch noch einladen zur Gebetsstunde am Mittwoch und anschließend findet keine reguläre Bibelstunde statt, sondern Daniel Riegel möchte von seinem Missionseinsatz aus Papua-Neuguinea berichten. Also am Mittwoch, 19 Uhr, Daniel Riegel. Am Sonntag dann 9 Uhr Mahl des Herrn und anschließend wollen sich drei Menschen taufen lassen. Da feiern wir Taufgottesdienst. Ihr seid alle herzlich eingeladen, auch danach noch mit am Stehkaffee teilzunehmen. Es hängt eine Liste, eine Kuchenliste. Auch da sind noch ein paar offene Zeilen. Also darf ich euch ermuntern, euch da noch einzutragen. Wir wollen dir danken für deinen Dienst heute hier. Wir bitten dich und auch alle anderen Gäste, nehmt Grüße mit. Und jetzt dürfen wir uns allen einen gesegneten Sonntag wünschen. Auf Wiedersehen.